der Podcast Selbst und Ständig. Mein Name ist Lena, ich bin etwas über 30 und seit gut 3 Jahren selbstständige Grafikdesignerin, übe den Beruf auch hauptberuflich fulltime aus, möchte aber ganz gerne auch irgendwann mal Mama sein und stelle mir jetzt schon einige Zeit die Frage, wie ich denn wohl beide Fulltime-Jobs unter einen Hut bekomme. Und meine liebe Cousine Maike ist mir da ja schon um einige Schritte voraus und gemeinsam besprechen wir sowohl privat als auch hier mit euch all die Fragestellungen rund ums Thema Selbstständigkeit, Mama sein, die Vereinbarkeit von Familie, Job und dem eigenen Leben und den eigenen Bedürfnissen. Und wir freuen uns hier tatsächlich auf ganz, ganz viel Austausch mit euch.
Und ich bin Maike. Ich bin seit 2016 selbstständige Finanzierungsberaterin. Ich bin verheiratet, habe 2 ganz zauberhafte Töchter und versuche so die Herausforderungen zwischen Selbstständigkeit, Familienglück, meiner eigenen Zufriedenheit mit möglichst viel Humor zu meistern. Und bin ganz begeistert von dem Austausch, der in den letzten Monaten mit euch schon stattgefunden hat und freue mich auf viele, viele weitere spannende Themen.
Wir nehmen euch also sehr gerne mit auf unsere Reise in die Themen, die uns so beschäftigen, treffen auch immer mal wieder ganz, ganz tolle Powerfrauen mit großartigen Geschichten, die uns inspirieren und hoffen, dass wir auch euch inspirieren können und freuen uns, dass ihr dabei seid.
Ja, hallo und herzlich willkommen, Maike. Wir haben heute einen neuen Podcast-Interview-Gast, die zufälligerweise auch Maike heißt, zur allgemeinen Verwirrung. Maike war in der 2. Schwangerschaft von mir meine Hebamme und ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst für mich, sodass wir mal so ein bisschen inspirierend von dir hören können, wie anspruchsvoll im Prinzip dein Job ist und wie du das alles irgendwie meisterst und wuppst. Und freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank dafür. Vielleicht magst du dich erst einmal kurz vorstellen.
Ja, hallo. Also ich bin Maike, hat Maike ja gerade schon gesagt. Ich bin 48. Ich bin seit, oh mein Gott, ganz schön lange Hebamme schon. Ich glaube seit gut 24 Jahren. Krass. Ich habe selber 3 Kinder, 2 Mädchen und einen Jungen. Und bin in Hannover als selbstständige Hebamme im Geburtshaus tätig.
Mhm. Und irgendwas hat dich ja mal motiviert, Hebamme zu werden. Was war das?
Also, Maike hat mir die Frage eben gerade schon mal so kurz gestellt. Das ist so ein bisschen, das ist halt nicht so ein einschneidendes Erlebnis gewesen oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Wenn ich andere Hebammen höre, was deren Beweggründe waren, dann habe ich das Gefühl, es ist meiner relativ profan gewesen. Also, ich habe Abitur gemacht und habe mich erstmal pro forma für Philosophie und Geschichte, nein, Politik eingeschrieben. Ich glaube, ich war auch jeweils einmal da in jeder Vorlesung. Wusste aber schon, dass ich eigentlich was mit Menschen im sozialmedizinischen Bereich machen will. Hat mich damals, gab es den Medizinertest dafür auch noch angemeldet. Hatte aber so das Gefühl, Medizin zu studieren dauert so wahnsinnig lange und das konnte ich mir nach dem Abi mit schon so viel schulischem Lernen nicht mehr so richtig vorstellen. Andererseits aber Uni auch nicht mit diesem freien Lernen und habe dann an 2 verschiedenen Orten 2 Frauen gelernt, die mich doch maßlos beeindruckt haben, die Hebammen war und ich eigentlich gedacht habe, wenn es so tolle Menschen Hebammen sind, dann muss dieser Beruf ja wahnsinnig toll sein. Und daraufhin habe ich mich ausschließlich in Hannover einmal beworben, mit dem eigentlichen Wissen noch nicht genommen zu werden, weil es damals viel zu viele Bewerberinnen gab und viel zu wenig Ausbildungsplätze und ich auch eigentlich noch gar nicht wollte und dann aber direkt genommen wurde. Eigentlich bin ich so ein bisschen
reingeschubst worden.
Genau. Ja. So war es auch, so habe ich mich dann auch während der Ausbildung manchmal gefühlt.
Okay. Und trotzdem hast du dann ja während, wann ist deine erste Tochter geboren?
Doch schon während der Ausbildung. Ja, ne? Tatsächlich in der Ausbildung geboren.
Ja, das habe ich jetzt schon von mehreren Hebammen gehört. Ist das so ein gängiges Ding?
Ja, ich habe das natürlich auch erlebt. Auch in unserer Ausbildung war es nicht das einzige Kursbaby, sondern es gab 2. Und meine damalige Mit-Auszubildende, Hebammen-Schülerin damals, also Kollegin jetzt, die hat da schon 2 Kinder und hat das dritte gekriegt in der Ausbildung. Ich habe das erste gekriegt und ich glaube schon, dass die zumindest dieses erste kriegen, so ein bisschen wie angefixt sind. Also wenn ich Frauen betreue, wenn ich Schwangere sehe, wenn ich Babys sehe, dann rückt das Ganze einfach deutlich näher. So.
Also das geht ja schon nicht Hebammen so, dass wenn man sich langsam mit dem Thema beschäftigt, dann sieht man ja auf einmal schon nur noch Schwangere und süße kleine Babys und alles ist immer ganz toll und dann will man auch unbedingt, ne? Ja. Und hast du dich direkt nach der Ausbildung schon selbstständig gemacht?
Tatsächlich ja. Also ich habe meine Tochter im dritten Ausbildungsjahr, also letztendlich zum Examen gekriegt. Ich war dann den Mutterschutz und die Elternzeit, also die 6 Wochen vorher und 8 Wochen danach zu Hause und habe danach direkt Examen gemacht. Dann ist mein Mann zu Hause geblieben und musste noch so ein paar Tage nacharbeiten und habe mich dann mit einer Kollegin und besten Freundin und noch 2 anderen Hebammen in der Nordstadt in einer Praxis selbstständig gemacht. Mhm. Und dann auch relativ zügig mit Geburtshilfe angefangen.
Ja, also das stelle ich mir eigentlich so am krassesten vor, weil wir haben ja gerade schon ganz kurz darüber gesprochen, in den meisten Jobs geht es ja einfach um irgendeinen Job und man macht sich einfach ständig Druck und irgendwie Stress. Und wenn man dann das erste Mal ein Kind bekommt, weiß man, dass alles, was man vorher an Druck und Stress verspürt hat, naja, fast nebensächlich ist, weil es geht fast, also außer medizinischen Berufen, eigentlich nie um Menschenleben. Und jetzt geht es auf einmal um Babys und eine Ausnahmesituation einer Geburt. Und ich finde das so beeindruckend, dass man den Mut hat, zu sagen, okay, ich möchte Frauen bei der Geburt unterstützen und das Ganze außerklinisch. Und wenn ich das richtig verstehe, dann hast du ja als Hebamme schon eine gewisse Verantwortung dafür, dass da alles glatt läuft, oder? Wie ist das rechtlich? Oder Problem als Gebärende?
Nein. Deswegen haben wir ja eine wahnsinnig hohe Haftpflichtversicherung. Ja. Deswegen sind wir versichert, weil ich natürlich mit dafür mich absichern muss und Sorge trage, dass eben bei einer Geburt. Wir sind nie 100%, wir müssen 100%ig sein, es ist aber keiner. Aber nicht ausschließlich die Frau trägt Verantwortung, sondern ich trage genauso oder sogar mehr Verantwortung dafür, was einfach geschehen kann unter Umständen bei einer Geburt.
Und das ist, weil du den Überblick hast da?
Weil ich den Überblick habe und die medizinische Seite natürlich habe, also den die Frau nicht hat. Die Frau trägt natürlich Verantwortung für sich und ihr Baby zu einem gewissen Teil und den anderen trage ich. Und das müssen wir beide wissen und da diesen Weg miteinander gehen. So, das geht da geht es um Vertrauen und da geht es aber auch um Wissen und Gespür für Situationen. Und das ist, diese Verantwortlichkeit ist das, was ganz, ganz schwer auf den Schultern lastet.
So. Und fällt dir das jetzt nach 24 Jahren leichter als am Anfang?
Auf gar keinen Fall. Nee. Es wird eher schwerer.
Echt?
Ja, weil je länger du arbeitest, desto mehr siehst du und desto mehr hast du miterlebt und desto mehr, das macht auf der einen Seite vielleicht mehr Routine in bestimmten, vielleicht auch Notsituationen, aber auf der anderen Seite weißt du umso mehr, was theoretisch alles passieren kann. So. Das macht die Situation nicht einfacher. Und das sieht man ja auch daran, dass es wenig Hebammen nur noch gibt, die so lange, gerade in der außerklinischen Geburtshilfe, also zu Hause oder in Geburtshäusern, Geburtshilfe mit anbieten. Sondern dass die allermeisten irgendwann das tatsächlich nicht mehr machen. Ne? Die gehen dann in die Schwangerschaften, machen die Vorsorgen und Wochenbettbetreuung, Kurse. Und das alles, was wir auch noch machen, was auch ein wahnsinnig wichtiger Bereich ist, der auch viel Spaß macht. Aber unsere ordinäre Arbeit ist nach wie vor Geburtshilfe.
So. Also ich finde das so krass, wenn ich mir vorstelle, dass man in so jungen Jahren oder du ja in so jungen Jahren dich schon in der Lage gesehen hast, diese Verantwortung zu tragen. Meinst du, das ist eine Charakterfrage?
Bestimmt. Bestimmt ist das eine Charakterfrage, aber so ein bisschen wie ich in den Beruf vielleicht reingestolpert bin, hat sich das nicht gleich von Anfang an so angefühlt, sondern auch da bin ich so ein bisschen in die Geburt so, die erste habe ich, also ich habe ein paar begleitet zu Hause, ein paar Hausgeburten. Und dann in meine erste so ein bisschen reingestolpert, vielleicht auch so ein bisschen naiv. Wir sind am Anfang auch immer sofort zu zweit gewesen bei den Geburten. Und Natürlich habe ich diese Verantwortung auch da schon gespürt, aber ich spüre sie jetzt im Alter und mit immer mehr Geburtshilfe letztendlich, weil immer mehr Frauen sich doch dafür vielleicht für ein Geburtshaus zumindest hier entscheiden, ist es immer schwieriger geworden, so dass da irgendwie auch einen Ausgleich für sich zu schaffen, ne? Was man stattdessen machen könnte, so, da abschalten zu können.
Also das heißt, du glaubst schon, dass man irgendwie so eine Art Gegenpol braucht gegen diesen Stress?
Ja, den brauchst du auf jeden Fall. Also eins, das, was wir ja irgendwann für uns entschieden haben in unserem Team, ist, dass wir eben keine Dauerbereitschaften mehr machen, dass wir tatsächlich 24 Stunden Rufbereitschaft sind für auch viele Frauen dann, die ihre Babys bei uns bekommen können und dann aber auch definitiv mindestens 24 Stunden keine Bereitschaft haben. So.
Ja.
Dass ich dann einmal da rausgehe, weil der Druck ist schon groß.
Ja. Und wie hast du das mit deinen Kindern immer organisiert? Also ich finde, wenn ich mir vorstelle, also bei mir, ich muss jetzt natürlich Termine planen oder so und hoffe immer, dass keiner anruft, wenn ich gerade quasi für mein Kind da bin und versuche mich so irgendwie zu organisieren. Aber bei dir ist es ja wirklich theoretisch, wenn du Bereitschaft hast, bist du ja nun mal jederzeit auf Abruf und dann im Zweifelsfall noch drei relativ kleine Kinder zu Hause. Wie habt ihr das hingekriegt?
Ja, das war alles eine Frage der Organisation und tatsächlich einen guten Familien-Background zu haben.
Okay.
Ne, meine Mutter war da und die hat auch noch gearbeitet und mein Stiefvater, der auch gearbeitet hat und mein Mann und irgendwer musste dann halt, wenn ich weg musste, ist das Kind eben in irgendeinen von diesen Armen gedrückt worden und dann bin ich gegangen. So, das hat was auch mit Liebe zum Beruf zu tun.
Ja.
Ansonsten funktioniert das nicht.
Ja, das fällt das dann doch so als Mama in dem Moment einfach schwer. Also natürlich bist du deiner Verantwortung als Hebamme mit Leidenschaft danach gekommen.
Ich habe das nie in Frage gestellt. Das war genauso ein Teil meiner dessen, was ich bin, wie dass ich auch Mutter und Familienmensch und Freundin und Frau war ich oder bin ich auch immer zu gleichen Teilen Hebamme.
Ja. Krass, weil es sind einfach so viele Rollen, die man ja erfüllt. Und ich glaube, dass es halt leichter ist, wenn man einen Job hat, den man einfach nach einer gewissen Stundenzahl einfach ablegt, weil man sagt, okay, jetzt bin ich durch mit meiner Schreibtischarbeit und fertig für heute. Aber diesen Punkt hast du ja deutlich weniger einfach, ne?
Absolut. Also es ist nicht dieses, wie nennt sich das immer schon, 9-to-5?
Ja, ja.
Ja, genau. Auf gar keinen Fall. Nie gehabt. Weiß überhaupt nicht, wie das geht.
Du bist auch so ein Freigeist.
Könnte ich es jetzt auch gar nicht, genau. Ich bin ja meiner selbst. Ich bin ja...
So, nach einer kurzen Unterbrechung, dann Greta, geht's jetzt weiter. Wir waren gerade daher stehen geblieben, dass es für dich irgendwie immer selbstverständlich war, dass dann die Kinder im Prinzip irgendwie betreut waren und du wusstest, sie sind in guten Händen und du konntest trotzdem deiner Hebammenleidenschaft nachgehen. Glaubst du, dass das... Frauen... Also ich bin natürlich so halb deine Generation, ne? Also ich sage jetzt einfach mal uns jungen Frauen, die sich ständig diesen Druck machen, allen Rollen gerecht zu werden, dass wir uns damit so ein bisschen selbst im Weg stehen. Also für dich...
Habe ich mich als ältere Hebamme, und das ist tatsächlich so, wir sind da noch, also vor allem meine beiden Kolleginnen, mit denen ich das Geburtshaus gegründet habe, schon vom Gefühl so eine andere Generation von Hebammen zumindest auch, was die... vielleicht tatsächlich auch die Leidenschaft oder das angeht, was wir so aushalten und dass das jüngere Frauen nicht mehr so wollen und so machen und da andere Vorstellungen von ihrem Leben schon haben, dass Familie schon nochmal einen höheren Stellenwert vielleicht hat als dann in dem Moment zumindest Geburtshilfe als Hebamme jetzt für meinen Beruf gesprochen und ob das generell so einen Generationswechsel mit einem anderen Lebensfragen oder mit einer anderen, das eine andere Lebensweise, die wir an den Tag legen, kann sein. So frage ich mich immer mal wieder, wenn ich so die Generationen jetzt beobachte und so schon auf der einen Seite sehe, dass wir vermeintlich denken, wir sind gleichberechtigt und wir sind emanzipiert, aber sind wir das wirklich? Ich weiß es nicht. Oder gehen wir gerade, das habe ich dann manchmal das Gefühl, so doch wieder einen Schritt zurück in diese traditionellen Rollen doch viel mehr wieder, wo die Frauen zu Hause bleiben und das so ein bisschen mit dem, aber wir können das jetzt auch und ich kann mich jetzt entscheiden, kann ich mich wirklich entscheiden? Ich weiß es nicht. Ich bin hin und her gerissen. Ich würde jetzt auf gar keinen Fall sagen, ja, so wie ich es gemacht habe, da waren wir emanzipierter. Ich merke ja auch, dass ich es immer noch nicht bin. So, ne? Dass auch ich in bestimmte Rollen verfalle, die ganz typisch den Frauen zugeschrieben werden.
Ja.
Und heute so ganz groß geschrieben wird von vielleicht mehr Frauen als Männern, das weiß ich nicht genau, aber Work Balance habe ich nicht gehabt.
Ja.
Frage ich mich, okay, bin ich jetzt eifersüchtig und denke, aber jetzt, das ist gerade das Schlagwort dieser Generation und ich bin nur eifersüchtig, weil ich es nicht habe, weil ich viel gearbeitet habe, weil natürlich, ich weiß, wenn du mich fragst, was Luxus ist, dann würde ich auch sagen, mindestens, also jedes Wochenende frei, das ist ja so ein Luxus, den kann ich mir gar nicht vorstellen, aber wenn das schon jedes zweite Wochenende wäre, wäre das schon ein Dollar-Luxus so.
Ja.
Also Feiertage, Brückentage, was so andere erzählen und auch Familien immer mal wieder so, das habe ich nicht. Und diese vielleicht andere Vorstellung vom Leben, die sind sicher da. Und es gibt natürlich Veränderungen, die in jeder Generation sich fortsetzen, in welche Richtung wir auch gerade uns immer da so bewegen.
Mhm. Also ich denke mir halt immer, am Ende des Tages muss ich mir ja nur die Frage stellen, war ich glücklich mit dem, was ich gemacht habe? Und also wenn ich einen Job ausübe, der mir einfach so viel Freude bereitet am Ende des Tages, dass sich das nicht so sehr wie Arbeit anfühlt. Also nicht im Sinne von, oh Gott, ja, jetzt war ich arbeiten, jetzt habe ich 8 Stunden meines Tages vergeudet. Weil ich glaube, dann fühlt man sich schlecht, dann sehnt man sich nach einer Work-Life-Balance. Wenn ich aber einen Job gemacht habe, der mir, also kein Job bereitet einem zu 100% Freude, davon gehe ich mal ganz fest aus, ne? Aber den ich einfach grundsätzlich gerne mache, dann habe ich doch eine gute Work-Life-Balance im Idealfall, oder?
Ja, das würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Ne? Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich kann mir, na klar, habe ich in den Gedanken auch schon Schuhladen aufgemacht und ein Café oder ein Restaurant oder was weiß ich was und gedacht, nee, reicht jetzt auch mal langsam jetzt mal was so was total vermeintlich, keine Ahnung, großartig cooles und mach das geilste Teil Hannovers auf oder wo auch immer auf der Welt.
Ja.
Am Ende bin ich dann eben aber doch Hebamme so. Und das bin ich. Das ist ein Teil. Das ist auch kein Job. Das ist ein Beruf. So.
Ja.
Und so übe ich den auch aus. Und so werde ich das wohl auch vermutlich tun, bis ich nicht mehr arbeite.
Ja. Also ich habe dich als werdende Mama als unglaublich pragmatisch empfunden. Und nach unserem ersten Treffen habe ich gedacht, oh Gott, die ist so pragmatisch. Wer weiß, ob mir das gut tut oder nicht, aber ich habe wirklich, und das habe ich dir ja auch nach der Betreuung schon gesagt, irgendwann das Gefühl gehabt, das ist genau das, was man vielleicht als Mama braucht. Also du hattest immer genau die richtige Mischung. Du warst einfach pragmatisch auf so eine selbstverständliche Art und Weise, dass mir persönlich das einfach sehr, sehr gut getan hat und sicherlich auch vielen anderen Frauen gut tut, zu wissen, ach ja, okay, wenn Maike jetzt sagt, das ist so und das, also ich kann das gar nicht so in Worte fassen, aber ist das etwas, was man lernen kann? Oder glaubst du, dass wir Frauen alle ähnlich ticken?
Ich glaube, man kann das lernen, ja. Eigentlich bin ich ziemlich sicher, dass man ganz viel lernen kann. Und natürlich sind wir alle unterschiedlich und wir bringen alle einen anderen Charakter mit. Und ich bin nicht so geboren, ich war ganz schüchtern als Kind. Und das würde aber ja, ich wirklich ganz wahnsinnig schüchtern. Und das würde ja jetzt auch keiner mehr von mir denken, ja. Und ich habe mich, wie wir alle, haben wir uns entwickelt zu dem, was wir sind und entwickeln uns ja auch hoffentlich jeden Tag immer mal weiter so. Ne? Mhm. Ich mit so vielen Menschen, mit denen ich jetzt zusammen war und Frauen und sehe, wie viele verschiedene Lebenswege es gibt und Charaktere, weiß ich, dass am Ende ja wirklich das, was du vorhin gesagt hast, zählt, wie gut geht es mir damit und wie gut lebe ich mit den Menschen um mich rum so und bin ich damit glücklich und dann ist es am Ende des Tages auch egal, ob ich pragmatisch esoterisch, mhm. Wie auch immer. Ich glaube, wenn ich authentisch bin, dann ist das, was ich dir gebe, immer gut. So. Mhm. Ja? Und na klar wird es auch immer mal Frauen, Männer, wie auch immer geben, die kommen mit dir als Menschen und dem Charakter, den du hast, gut, super gut klar und andere weniger. Wobei natürlich mein Beruf es mit sich bringt, dass ich mich einstellen kann so auf Menschen. Mhm. Schon natürlich, sonst könnte ich den ja nicht ausüben.
Und hast du für dich denn irgendwie einen Schlüssel gefunden, dass du nicht zu tief in die einzelnen Fälle rutschst? Also du kommst ja unglaublich empathisch rüber. Man hat immer das Gefühl, dass wenn du hier auf meinem Sofa sitzt, weil du mich gerade als Mama betreust, dann bist du zu 100% hier und bist für mich da und alles ist gut. Und dann gehst du raus und dann gehst du in die nächste Tür und da bist du wieder zu 100% da. Und ich stelle mir das so anspruchsvoll vor, dass man nicht alles so an sich heranlässt. Weißt du, die ganzen Probleme. Obwohl, vielleicht haben wir Frauen auch alle die gleichen Probleme und du hörst es wahrscheinlich nur alles immer wieder und man entwickelt so seine Taktiken, oder?
Man entwickelt bestimmt Taktiken und es ist ja gut, wenn wir so, also als Hebammen, glaube ich, wenn wir professionell sind und ich habe ja Liebe so und ich habe ein großes Herz und das habe ich ja wirklich. Trotzdem kann ich rausgehen und dann telefoniere ich mit meiner besten Freundin und habe das und da es auch meine Kollegin ist es ziemlich gut, weil wir uns gut austauschen können und das macht eine Sache. Ich kann es auch irgendwie wohl lassen und ich lasse es aber nicht in meiner Familie. So.
Ja.
Ich gehe nach Hause und das ist einerseits schön für meine Familie, glaube ich. Andererseits ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil ich natürlich manchmal schon was habe, was ich vielleicht erzählen will, geht aber nicht so. Ne? Aber ich habe ein super Team und da können wir ganz viel lassen. So. Und dann kann ich es auch, wir machen Supervision seit über 12 Jahren im Team und so weiter. Also ich kann Dinge auch stehen lassen, aber es gibt natürlich die ganz schweren Fälle, die sind schwer und die lassen sich nachts nicht schlafen und das dauert und dann, das sind, trotzdem muss ich mir mal sagen, das bin nicht ich. Das sind nicht meine Probleme und es ist nicht mein Schmerz. Auch wenn ich ihn kurz mal fühlen kann, ist es nicht meiner. Ja. Und es ist auch nicht gerecht, ihn zu meinem zu machen. Mhm. Ist es nicht. Das ist nicht gerecht, weil es ist deiner. Und ich möchte den sehen und wenn du Hilfe willst, gebe ich dir auch die, die ich haben kann. Ich bin ja nicht psychologisch ausgebildet, ja. Mhm. Aber es bleibt deiner. Es bleibt dein Schmerz. Es ist nicht meiner. Ich kann oder ich bin, glaube ich, so empathisch, dass ich das nachvollziehen und nachspüren kann. Mhm. Trotzdem nehme ich es nicht mit und nehme es als meinen Schmerz.
Ja.
Und das versuche ich. Und das klappt natürlich nicht immer zu 100%, aber in den meisten Fällen geht das so. Mhm. Und dafür habe ich auch Freunde und noch andere Dinge, über die ich mich freue und mache Netflix an und gucke eine Serie durch oder keine Ahnung. Aber natürlich kann ich mich ablenken und dann ist es auch nicht mehr so präsent.
Mhm. Okay. Also ich glaube, das hat ja schon was mit mentaler Stärke zu tun und ich glaube, dass es einem gut tut, woraus auch immer man sie dann letzten Endes zieht, ob jetzt aus Familie oder aus Kollegen oder so, dass man da einfach gut aufgestellt ist. Ne? Aber das sind Dinge, die bringen wahrscheinlich die Erfahrung dann auch ein bisschen mit sich, oder?
Absolut, ja, absolut. Na klar. Ja, und so auch einfach so nicht mehr, was jahrelang ein Begleiter meiner war und ich glaube, wir alle Hebammen oder auch Menschen in diesen sozialen Berufen, dieses Helfersyndrom, oder? Ja, dass ich unbedingt helfen will, aber nicht immer wollen diejenigen, dass ihnen geholfen wird, so.
Ja.
Oder noch krasser ausgedrückt, retten. Ich kann niemanden retten, der nicht gerettet werden will. So. Und da kann ich mich dran aufreiben, aber es ist nicht meine Aufgabe. Und mich auch immer noch mal trotzdem am Ende des Tages darauf zu besinnen, was meine Aufgabe als Hebamme ist.
Okay. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, diese Geburtsbegleitung außerklinisch, egal ob jetzt zu Hause, was ich immer noch ganz verrückt finde, oder im Geburtshaus, ne, hat sich das in den letzten Jahren geändert? Du hast schon gesagt, mehr Frauen strömen jetzt so langsam wieder Richtung Geburtshaus. Also ich für meinen Teil habe dieses Gefühl von Sicherheit immer definiert mit, ich brauche eine gute Hebamme an meiner Seite, Punkt. Also deswegen war es mir, also das Krankenhaus hat mir in meinem Bauchgefühl kein sichereres Gefühl gegeben, sondern eher ein schlechteres Gefühl, als wenn ich mich jetzt eben auf eine gute Hebamme verlassen kann. Und offensichtlich sehen das inzwischen ja mehr Frauen so, dass es im Krankenhaus vielleicht nicht das Nonplusultra ist. Und glaubst du, wir Frauen haben uns verändert, weil wir inzwischen alle so verkopft sind? Also meine Generation hat ja das Problem, dass wir immer alles unter Kontrolle haben wollen. Und gerade das ist etwas, was ich unter auch als Erfahrung ja sagen kann, was unter der Geburt einfach nicht funktioniert, sondern da muss der Körper die Kontrolle übernehmen und es machen. Glaubst du, das hat sich verändert? Also ich glaub, ja. Fällt es unserer Generation schwerer zu gebären?
Ich glaube ja. Tatsächlich glaube ich leider ja. Mhm. Das, ja. Also das, was du gesagt hast, ja, so ich glaube, wir, wenn ich es ganz doof ausdrücken sollte, wäre es so ein bisschen wie verweichlicht irgendwie, auch so körperlich, ja, ja, mhm, irgendwie. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt nur aufs Laufband gehe und dann bin ich irgendwie stark, aber so ein bisschen, mhm, hat es das und...
Nicht mehr so zäh, meinst du?
Ja, oder? Auch manchmal, mhm, nicht mehr so zäh und oder Dinge auch nicht, vielleicht auch Dinge manchmal nicht so akzeptieren können, wie sie sind, dass eine Geburt ist, wie sie ist und die Zeit braucht, die sie braucht. Und ja, wir versuchen ganz viel zu tun, um gar nicht erst in diesen, zum Beispiel in den Schmerz zu kommen, der unter Umständen bei der Geburt ist und oder zu verstehen, dass Geburt vor allem ein Lösen ist. Das ist ein Lösungsprozess, ja, und der ist viel weniger körperlich als auch emotional und seelisch so und da zu verstehen, einfach loslassen zu können. Und das passiert nicht, indem ich jetzt 10 Kurse mache und vielleicht 20 autogene CDs oder Podcasts mehr anhöre. Vielleicht kann ich das umsetzen als Frau, aber ich kann es nicht nur wie ein Rezept sehen und ich habe das gemacht und da muss es irgendwie schon, da muss ich da irgendwie gut durchkommen, sondern das, was ich, es liegt ja letztendlich in mir. Und das ist da, das habe ich vorhin nicht gesagt, warum ich mir sicher bin und warum ich das mache, was ich tue, auch im Geburtshaus, ist, weil ich weiß oder weil ich glaube, dass jede Frau gebären kann. Mhm. Weil es in uns liegt, in unserer weiblichen Kraft zu gebären.
Ja. So. Aber und das haben wir doch verloren, oder? Diesen Glauben daran?
Und dann kann ich als Hebamme sagen, dass wenn du den Glauben an dich hast, das tun zu können, dann kann ich dich begleiten auf diesem Weg und dann wird es eine gute Geburt werden und du wirst dein Baby gebären. Aber ich kann nicht, mein Glauben wird nicht ausreichen für die Geburt, dass du, dass es reicht, dann das Kind zu kriegen. Ja? Mhm. Wenn du nicht an dich glaubst, dann funktioniert es nicht.
Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, dass in meinem Umfeld nur Horrorstories von Geburten erzählt werden. Und wenn mich jemand fragt, die ja sehr positiv über beide Geburten letzten Endes, egal ob im Krankenhaus oder jetzt auch Gretas Geburt im Geburtshaus, wenn ich sehr positiv darüber berichte, kriege ich immer sofort so einen Esoterikstempel von den Leuten aufgedrückt. Ne? So dieses, ach ja, Maike, und du hast das nur verdrängt oder sonst irgendwie was. Und ich habe noch nie behauptet, dass es schmerzlos war oder dass das jetzt so ein Easy-Peasy-Spaziergang war, ein Kind auf die Welt zu bringen, sondern sehe schon eher, dass Ereignisse waren, die mir unglaublich viel Kraft geschenkt haben, auch im Alltag, weil sie mich einfach darin bestärken, ja, wie stark ich bin, wie stark ich das gemacht habe, und dass das einfach in mir liegt, ohne dass man das vorher vielleicht weiß. Und glaube aber, dass das bei uns in der Gesellschaft irgendwie nicht so richtig akzeptiert ist, dass man mit gutem Gefühl sagen kann, hey, doch, Gebären ist was Schönes.
Ja, oder das ist doch bescheuert. Oder
weil ja, aber warum ändert sich das
nicht? Wir sind doch Königin, wenn wir gebären. Wir sind doch die allergeilsten Frauen, wenn wir da unser Baby rausgeboren haben. Ja. Und es ist, und der Schmerz ist ein Teil, aber warum ist der so wichtig? Weil das ist nicht das Wichtigste. Und das ist auch vielleicht das für die Geburt. Ja, wir haben den Schmerz, aber er ist nicht so wichtig und wir können damit arbeiten.
Ja.
Wir können damit arbeiten. Und wenn wir an andere Dinge denken, so was mit Lösen zu tun hat, und wenn wir von in verschiedene Lebensphasen übergehen, dann ist das auch Schmerz, auch vielleicht ein emotionaler Schmerz. So, das ist doch nicht ungewöhnlich. Wenn unser Kind auszieht, dann ist das auch eine Trennung, wenn die mit 18 gehen. Das schmerzt auch.
Ja.
So. Und natürlich
Gott, das kann man sich noch gar nicht vorstellen.
Gott sei Dank, das wusste ich auch nicht. Aber das sind Schmerzen, die wir auch körperlich spüren werden. Und trotzdem sagen, es ist gut, dass es so ist. So, und diesen Schmerz so, für uns ist der Schmerz gerade in der Geburtshilfe ganz negativ besetzt.
Ja.
Und das ist traurig, weil der macht uns ganz groß und der macht uns stark. Das geschafft zu haben, das ist doch eine wahnsinnig extrem wunderbare und auch ehrlich gesagt ganz schön geile Sache, wenn also da so ein Baby ist auch, ja, und du dein Baby da so nimmst und das ist deins und du hast dieses Wunder vollbracht.
Ja,
das und das immer auch. Wieder.
Ja.
Und, ich sagen kann, ich darf dabei sein. So.
Also ich finde das auch super spannend und ich finde es ja persönlich ganz, ganz schade, dass ich nie vorher auf diesen Hebammenberuf gestoßen bin und jetzt hänge ich hier in meiner Branche. Aber gut, das Leben ist ja noch lang, ne?
Ja, es ist nie vorbei.
Deine Tochter wird jetzt ja auch Hebamme, darf ich das sagen?
Mhm.
Ja, ne? Und dieser Job hat ja so viele Herausforderungen und die werden ja wahrscheinlich in Zukunft nicht gerade geringer mit den ganzen Auflagen und alles, was so los ist da in eurer Szene. Hast du trotzdem ein gutes Gefühl dabei? Freust du dich, dass deine Tochter sich dafür entschieden hat?
Ja, mich macht das gar, also mich macht das, also ich bin auch ein bisschen stolz so,
denn, ja.
Ne? So, so wenn die Tochter in die so ein bisschen in die Fußstapfen tritt. Und ich bin aber auch ganz berührt davon, so, also sehr, sehr berührt, dass sie tatsächlich jetzt diesen Weg für sich entschieden hat und auch ein bisschen gebraucht hat und da jetzt wohl Hebamme wird. Ich finde es, kann ich gar nicht mehr zu sagen.
Hammer. Schön, sehr gut. Maike, ich danke dir für deine Zeit und für deine Worte. Wir haben das immer so, dass wir zum Abschluss am liebsten noch so etwas Motivierendes für andere Frauen hätten. Gibt es etwas, was du anderen Frauen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also eigentlich möchte ich nur sagen, Frauen seid mutig, ihr seid toll und wir können gebären, es liegt in uns und es ist eine wundervolle Kraft. Und wenn wir uns als Frauen entscheiden, keine Kinder zu kriegen, ist das auch gut. Aber wir sind Frauen und wir sind weiblich und wir haben das. Und wir sind die Hälfte dieser Bevölkerung. Ne?
Ja, das ist schön. Das ist ein gutes Schlusswort. Oder vielleicht ist das auch die Emanzipation, dass ich mir selber aussuchen kann, ob ich Kinder möchte oder nicht. Das finde ich ist ein großer Teil. Ne?
Auf jeden Fall.
Super. Vielen lieben Dank, Maike.
Ganz